Ich begrüße euch auch ganz herzlich im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. 2021, kaum zu glauben, dieses letzte Jahr ist so schnell vorübergegangen. Ich glaube, wie noch kaum ein Jahr, dass ich mich erinnern hätte können. Das war ruckzuck. Schau dich an. Kann man das einblenden oder sehe ich da irgendwas falsch? Oder? So, jetzt, schön. Ja, genau. 2021. Ja, Wahnsinn. Und ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die sich wünschen, dass 2021 besser wird als 2020, oder? An mehreren Gelegenheiten habe ich das gelesen. Endlich ist es 2020 vorüber. Und ja, es ist unser Gebet, dass das 2021 besser wird. Ihr wisst, wovon ich spreche, primär jetzt einmal von der Corona-Krise. Aber ich glaube, es braucht hier wirklich ernsthaftes Gebet. Und Gott muss sich unserer erbarmen. Wir Menschen glauben immer, wir haben alles im Griff und jetzt kommt die Impfung und jetzt wird alles gut. Ja, hoffen wir es. Aber Gott muss sich unserer erbarmen. Nun haben wir mitten in dieser Situation dieses Jahres losbekommen. Und ich muss sagen, ja, es ist ein steiler Einstieg in das Jahr. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten. Und was hier nicht mehr draufsteht, weil sich Urs strikt an das Gehalten, an das Kärtli gehalten hat, aber der Vers geht noch ein bisschen weiter, wenn wir nicht ermatten. Und wenn wir diesen Jahresvers, das Jahreslos mit dem vom letzten Jahr vergleichen, irgendwie, ja, habe ich. Wenn wir das mit dem des letzten Jahres vergleichen, dann sehen wir gewisse Parallelen, oder? Wir lesen in beiden Versen von einer Ernte. Letztes Jahr haben wir gesagt, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Da ging es um Arbeiter und es ging um eine Ernte. Dieses Jahr hören wir, lasst uns aber Gutes tun. Das ist Arbeit. Und nicht müde werden. Das ist der Landwirt, der dranbleiben muss, bis es zur Ernte kommt. Und dann, denn zu seiner Zeit, werden wir auch ernten. Ja, was will uns das sagen? Also ich bin kein Prophet. Ich werde euch darauf keine Antwort geben können. Aber eines ist sicher, Gott ist geduldig. Gott will, dass wir dranbleiben. Und wir werden uns weiterhin beschäftigen mit diesen Themen. Wenn wir das Jahreslos 2020 nochmal Revue passieren lassen, fragen wir uns, inwieweit hat sich das bestätigt, inwieweit ist das eingetreten, was da ausgesagt wird. Und ich würde sagen, wir haben positive Aspekte und wir haben negative Aspekte. Es ist nicht so, dass wir sagen, boah, der Jahresvers, der hat sich komplett erfüllt. Nein, so ist es nicht. Und vielleicht das der Grund dafür, dass Gott uns wiederum einen neuen Anlauf schenkt. Gott ist geduldig mit uns. Also, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Ich denke mit okay. So ist es mit der Technik. Wenn sie funktioniert, sind wir alle glücklich. Aber wehe, ein kleines Detail funktioniert nicht. Dann stehen wir da und drücken rum und es funktioniert nicht. Gut. Danke. Mit Gutes tun können wir Christen uns identifizieren, oder? Das bekommen wir mit der christlichen Milchflasche sozusagen eingeflößt, dass Christen Gutes tun sollen. Und wir sollen auch nicht darin müde werden, denn das ist eine Gefahr, dass wir müde werden, so wie der Arbeiter gegen Mittag oder gegen Abend müde wird, so kann es auch uns passieren, denn Gutes tun ist sehr anstrengend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde das anstrengend. Schlechtes zu tun geht irgendwie von selber. Gutes zu tun ist anstrengend. Und mir sind drei Dinge in diesem Vers ins Auge gesprungen. Ich möchte zuerst einmal darüber reden, was ist es Gutes tun? Max hat es auch schon angesprochen, was ist es eigentlich Gutes zu tun? Dann das Problem des Ermüdens und des Ermattens. Was könnte der Grund dafür sein, dass man ermüdet und ermattet? Einen kleinen Hinweis haben wir bereits, nämlich die Zeit, dass wir bis zur Ernte ausharren sollen im Gutes tun. Aber es gibt sicher noch andere Gründe. Und eben dann als drittes das Ernten. Beginnen wir mit dem Gutes tun. Wir wollen diesen Begriff mit Inhalt füllen. Was sagt der Text uns über das Gutes tun? Und da müssen wir ein bisschen nach links und rechts schauen, denn bereits der nächste Vers sagt, lasst uns nun, also wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Das grenzt das schon ein bisschen ein. Wir werden das dann später noch genauer sehen. Dann sagt Paulus ein paar Verse vorher, drei Verse vorher, wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allem Guten Anteil. Auch hier sieht man konkret, was es bedeutet, Gutes zu tun. Und es ist interessant, es ist in diesem Brief eine der ganz wenigen, ganz konkreten Anweisungen. Und es könnte sein, deswegen, weil dieser Galaterbrief, aus dem wir diesen Vers haben, extrem mit dem Problem einer Irrlehre beschäftigt ist. Und deswegen vielleicht es wichtig ist, dass es Lehrer in der Gemeinde gibt. Dann noch ein paar Verse vorher, sagt Paulus, einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Auch hier sehen wir, es geht primär, sein Fokus ist primär die Gemeinschaft der Gläubigen und das untereinander Gutes tun. Und wenn wir noch einen weiteren Sprung machen ins fünfte Kapitel, dann sagt er dort, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch. Also er möchte damit sagen, wir sind frei in Christus, aber wir sollen das nicht dazu missbrauchen, dass wir tun, was wir wollen, was unser Fleisch will. Das gehen wir dann noch ein bisschen ein. Sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also da haben wir vom Gesetz des Christus gehört. Und jetzt sagt Paulus, das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dient einander in Liebe. Tut Gutes ohne zu ermüden. Bleibt dran. Und primär sieht Paulus die Hausgenossen des Glaubens, die Gemeinde. Das ist sein Fokus. Und das ist ein Fokus, den wir im ganzen Neuen Testament erkennen können, dass die Gemeinde die oberste Priorität hat in den Gedanken Gottes. Die Gemeinde hat die oberste Priorität in den Gedanken Gottes. Das erste Mal im Neuen Testament, wo es darum geht, dass man in der Gemeinde, wo es erstmal die Rede von Diakonie die Rede ist, Diakonie, das Dienen, das Helfen, das Beistehen. Das erste Mal, wo davon die Rede ist im Neuen Testament, geht es um Diakonie innerhalb der Gemeinde. Und zwar in Apostelgeschichte 6, wo es darum geht, den Witwen, die Witwen zu versorgen. Da erscheint das erste Mal dieses Wort der Diakonie, des Dienens untereinander. Das heißt, das Gebot war nicht, dass die Gemeinde jetzt ausströmt und jedem Armen und Hilfsbedürftigen in Jerusalem hilft. Das hätte die Gemeinde total überfordert. Sondern das Gebot der Diakonie war, dass die Gemeinde den eigenen Witwen hilft, ihnen dient. Also der Fokus ist die Gemeinde. Die höchste Priorität in den Gedanken Gottes hat die Gemeinde. Und wenn ich das sage, höre ich schon den einen oder anderen Einwand von euch, so nach dem Motto, Gemeinde hin oder her, hören wir doch auf, um uns selbst zu drehen. Es kann doch nicht immer nur um uns als Gemeinde gehen. Ich weiß nicht, hat jemand diesen inneren Einwand in sich gespürt, dass man sagt, wir müssen uns doch um die Welt kümmern, die verloren geht, wir sind ja schon errettet, daher ist alles Paletti. Ja, und ich würde sagen, die Antwort darauf ist ja und nein. Es ist richtig, dass wir uns nicht umeinander drehen sollen. Das wäre krankhaft, wenn wir nur mit uns selbst beschäftigt sind. Aber auf der anderen Seite bleibt das bestehen, was ich gesagt habe, dass der Fokus des Dienens, der Sorge füreinander innerhalb der Gemeinde ist. Und es ist interessant, in Apostelgeschichte 4, noch bevor von dieser Diakonie an den Witwen die Rede ist, heißt es, dass die Apostel mit Vollmacht, mit Kraft das Evangelium verkündigt haben. Und dann steht dort, denn es war auch niemand bedürftig unter ihnen. Das heißt, die Apostel hatten Freiheit, das Evangelium zu verkündigen, weil in der Gemeinde Sorge füreinander da war. Und in Kapitel 6, wo dann das Problem aufgetaucht ist, sagen die Apostel, was sollen wir jetzt machen? Wir wollen ja das Wort verkündigen. Wir können aber das Wort nicht verkündigen, wenn wir Probleme in der Gemeinde haben. Und dann haben sie Diakone bestimmt, damit die Apostel ihren Fokus auf das Wort Gottes und auf das Gebet behalten konnten. Und so sehen wir, dass der Fokus des Gutes tun und des Dienens die Gemeinde ist. Es ist wie die Sorge für eine Familie. Als Familienvater gehst du schwer an deine Arbeit, wenn in der Familie das Chaos herrscht. Wenn aber in deiner Familie Ordnung herrscht, dann bist du frei zu gehen und im Bild des Alten Testamentes zu sprechen, um im Tor zu sitzen, wo die Männer gesessen sind, um Gericht zu sprechen und. Also, Fokus ist die Gemeinde. Und für mich ist es eine gute Gelegenheit, uns daran zu erinnern, welch zentrale Bedeutung die Gemeinde in den Augen Gottes hat. Wir vergessen das oft, weil es für uns selbstverständlich ist. Darum möchte ich es uns in Erinnerung rufen. Die Gemeinde ist die Braut Jesu Christi. Und jeder, der einmal eine Braut hatte und sie geheiratet hat, der weiß, da dreht sich alles nicht mehr noch um die Braut. Das ist sein Liebstes. Das ist das, was man sich wünscht, auf das man sich freut, die Gemeinschaft miteinander. Und so ist die Gemeinde, die Braut Jesu Christi, das Liebste, was Jesus hat. Es ist sein Liebstes, nach dem er sich sehnt. Und es ist eine Liebesbeziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Es ist eine Liebesbeziehung, keine Geschäftsbeziehung. Und die stärksten Verse über Gemeinde finden wir in Epheser 5, oder einen der stärksten Verse finden wir in Epheser 5, einer Stelle, wo es über die Liebe des Mannes zu seiner Frau geht. Da sagt Paulus, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt. Denn sie ist seine Braut. Also, das ist einmal die Braut Jesu Christi, die Gemeinde. Dann wissen wir, dass die Gemeinde der Leib Jesu Christi ist. Und mit Leib ist der Körper gemeint. Und der Körper ist das Element unserer Persönlichkeit, mit dem wir Menschen uns ausdrücken. Ich rede mit meinem Mund. Ich handle mit meinen Händen, ich gehe mit meinen Füßen. Und durch all das wird offenbar, was in mir, in meiner Persönlichkeit steckt. Das ist der Körper, der Leib. Und genauso ist der Leib Jesu Christi das, was in dieser Welt von Christus sichtbar ist. Gott ist unsichtbar, Gott ist Geist. Aber der Leib Jesu Christi drückt sich aus, handelt, geht, tut, spricht. Und für die Welt ist die Gemeinde das Sichtbare von Gott. Ist unglaublich, oder? Oder von Jesus. Und darum sagt ja Jesus, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass wir Jünger Jesu sind. Seht ihr wieder den Zusammenhang zu dem, was wir vorher gesagt haben? Die Sorge füreinander, die Liebe untereinander, die tätige Liebe untereinander, daran wird es ersichtlich, dass wir Jünger Jesu sind. Und seht ihr diesen sogenannten evangelistischen Aspekt dabei? Indem die Gemeinde in Liebe miteinander verbunden ist, wird Gottes Liebe sichtbar, greifbar, spürbar. Es wird Realität. Also der Leib Jesu Christi, die Gemeinde. Und dann ist die Gemeinde der Tempel Gottes. Und der Tempel ist in der ganzen Heilsgeschichte der Ort, wo Gott auf Erden wohnt, wo er sich offenbart. Also ich möchte dann demnächst einmal eine Predigt halten zu diesem Thema, weil ich finde das extrem spannend zu sehen durch die Heilsgeschichte. Das Bild des Tempels, dort wohnt Gott. Und dort offenbart sich Gott. Und das ist ganz eng im Zusammenhang mit dem Leib, weil hier in der Gemeinde offenbart sich Gott. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist, aber es ist ja so. Ich meine, wir kämpfen oft damit, dass wir in die Gemeinde schauen und sagen, boah, es ist schon ziemlich menschlich, wie es da zu und her geht. Und dort soll Gott sich offenbaren, wie ist das möglich? Und das ist wirklich eine Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen. Aber Fakt ist, es ist so. Es ist so. Tempel Gottes auf hier auf Erden. Und wie gesagt, es war für mich spannend zu sehen, welcher Vers gezogen wurde. Und wir dürfen vielleicht sagen, welchen Vers Gott uns gegeben hat, weil ich habe schon für mich selber entschieden gehabt, jetzt im ersten Teil dieses Jahres eine Predigtserie über Gemeinde zu machen. Und so ist jetzt dieser Vers für mich wie ein Steilpass gekommen, den ich aufnehmen konnte. Und wie gesagt, ich möchte jetzt dann in den nächsten Wochen über Gemeinde reden. Was ist die Bedeutung der Gemeinde in dieser Welt? Und ich habe es jetzt schon ein bisschen angesprochen. Wenn die Bedeutung der Gemeinde in dieser Welt so groß ist, dann ist natürlich die Frage, welche Bedeutung hat die Gemeinde ganz konkret und praktisch für mich? Was bedeutet es, ein Körperteil, ein Glied am Leib Jesu Christi zu sein? Was heißt das ganz praktisch? Warum gehe ich am Sonntag hierher? Zum Gottesdienst sozusagen. Was ist der Sinn und Zweck des Gottesdienstes? Was bedeutet es, in der Gemeinde zu dienen? Und wie wirkt sich das auf die Evangelisation aus? Dann auch natürlich so ganz praktische Fragen, kann man eine Gemeinde verlassen? Ja, offensichtlich kann man das. Das haben wir erlebt und ich habe selber auch schon war in Situationen, wo ich eine Gemeinde verlassen habe. Also offensichtlich funktioniert das, also es ist ja möglich. Aber was sagt das Neue Testament zu diesem Thema? Und eine ganz wichtige Frage, wie hängen die globale, die weltweite Gemeinde Jesu Christi mit der Ortsgemeinde zusammen, mit der lokalen Gemeinde zusammen. Wie ist die Verbindung zwischen diesen beiden Dingen? Und was bedeutet das für ein übergemeindliches Engagement von uns als Glied dieser Gemeinde hier? Also das sind so Fragen, die uns beschäftigen werden die nächsten Wochen und der Vers hat mich zusätzlich darin bestärkt. Wir sind aber immer noch bei der Frage, was bedeutet es, Gutes zu tun? Wir haben das jetzt schon eingeschränkt. Wir haben gesagt, es geht primär um der Fokus ist einmal primär innerhalb der Gemeinde. Und ihr seht, da ist ja noch ein Raum frei. Jetzt kommt der nächste Vers. Und der ist ein Hammer. Denn nachdem Paulus gesagt hat, wir sollen einander in Liebe dienen, sagt er, wenn ihr aber einander beißt und zerfleischt, so seht zu, dass ihr nicht voneinander gefressen werdet. Das ist brutal, oder? Hätte man nicht erwartet, oder? Mittendrin, in so salbungsvollen Worten, kommt der Hammer. Und es ist ein Hammer. Paulus spricht zu einer Gemeinde oder zu Gemeinden, denn das sind mehrere Gemeinden in Galatien, wo erbitterte Streitigkeiten waren, Lehrstreitigkeiten waren, die an die Substanz gegangen sind. Und Paulus sagt, wenn ihr so weitermacht, dann werdet ihr euch auffressen. Ihr werdet bald nicht mehr da sein, weil so geht das nicht. Und immer wieder neu muss ich es sagen, ich bin dankbar für solche Verse. Ich bin nicht pervers, keine Sorge, aber es zeigt mir ein realistisches Bild der ersten Gemeinden, für die, denen Paulus gedient hat. Das waren keine Engel, das waren Menschen so wie du und ich. Mit Temperament, mit Meinungen, mit Streitbarkeit, mit Aggressivität da und dort. Und es ist eine Realität. Aber Paulus sagt, dabei soll es nicht bleiben, sondern das ist das Ziel. Dient einander durch die Liebe, in der Liebe. Und da kommen wir jetzt, oder für mich ist es jetzt die Gelegenheit, um zum nächsten Punkt zu gelangen, nämlich zu der Frage und des Problems des Ermüdens und Ermattens. Denn das, Geschwister, das sage ich euch, das ermüdet. Das macht das Leben schwer. Das macht das Dienen schwer. Und ich habe auch gesagt, Gutes zu tun ist schwierig, es raubt uns die Energie, es erschöpft uns. Das andere ist viel leichter, das geht automatisch. Aber trotzdem dürfen wir nicht vergessen, das Schlechte zu tun, das reibt uns auf und es ermüdet und ermattet uns. Und jetzt zu den Gründen, warum. Warum besteht die Gefahr, das Risiko zu ermüden und zu ermatten? Wir haben jetzt schon ein bisschen was angesprochen. Wir haben den Zeitfaktor angesprochen, dass man ermüden kann. Wir haben man kann das gar nicht dienen nennen, aber ein falsches Miteinander ansprechen. Also Falsches zu tun ist in einem Arbeitsumfeld ermüdend. Aber auch das Richtige falsch zu tun ist auch ermüdend. Also ich schaue immer ganz gern Handwerkern zu, im Sinne, dass ich begeistert bin zu sehen, wie fachkundig diese Leute arbeiten. Da ein Schlag und baff, das sitzt. Ja? Das ist toll. Wenn man das falsch machen würde, dann wäre das ermüdend. Also auch die Frage, wie man etwas tut, ist wichtig. Und etwas ganz Wichtiges, mit welcher Motivation man etwas tut. Das haben wir alle schon erlebt, dass wir, wenn wir aus irgendeinem Grund einen Motivationsschub erlebt haben, dieselbe Sache, die uns gestern mühsam war, wir heute mit Freude tun. Alles, was sich geändert hat, ist unsere Motivation. Die Arbeit ist die gleiche, die Mühe ist die gleiche, aber wir sehen es plötzlich anders. Also warum man etwas tut, was man tut, wie man es tut und warum man etwas tut. Und an dieser Stelle ist es wichtig, oder ist es mir ein Anliegen, eine Beobachtung aus diesem ganzen Brief, aus dem Galaterbrief euch weiterzugeben, nämlich die Beobachtung, dass dieser Brief geprägt ist von Gegensatzpaaren. Fast eine Schwarz-Weiß-Malerei, positiv und negativ. Wir haben hier schon das Erste gesehen, auf der einen Seite kann man sich einander fressen und zerfleischen und so weiter und auf der anderen Seite kann man einander in Liebe dienen. Das ist ein Gegensatz. Zwei Möglichkeiten. Dann haben wir gesehen, dass wir müde werden können, das ist negativ, aber wir werden aufgefordert, nicht zu ermatten. Auch das ist ein Gegensatzpaar. Ich möchte nicht ermüden, ich möchte nicht ermatten. Dann haben wir gesehen, dass Paulus hier von einer Freiheit schreibt, dass Christen zur Freiheit berufen sind. Und das ist ein ganz wichtiges Thema in diesem Galaterbrief. Was bedeutet echte christliche Freiheit? Und was ist jetzt das Gegensatzpaar oder der zweite Teil zur Freiheit? Und das möchte ich euch ganz kurz vorstellen. Also das sind die Gegensatzpaare, die ich schon kurz erwähnt habe. Und jetzt hier, der Gegensatz zur Freiheit ist natürlich die Knechtschaft. Dass ich Sklave bin, dass ich nicht freier bin, sondern dass ich Sklave bin. Und diese Knechtschaft identifiziert Paulus mit dem Gesetz. Und das ist ja das ist ein ganz wichtiges Thema, wie gesagt, in diesem Brief, das Problem der Gesetzlichkeit. Und Gesetzlichkeit, sagt er, führt dazu, dass man sich einander zerfleischt und dass man ermüdet. Daher müssen wir wegkommen von Gesetzlichkeit hin zur Freiheit. Und was das bedeutet, sagt er ein paar Kapitel vorher. Er sagt, o unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Und das ist jetzt eine ganz wichtige Frage, die er Ihnen hier stellt, weil er sagt, ihr seid auf dem falschen Dampfer, ihr seid falsch unterwegs, ihr glaubt durch Gesetzeswerke Gott angenehm werden zu können. Und das ist eine schwere Irrlehre. Gesetzlichkeit ist eine schwere Irrlehre. Es ist die Vorstellung, die auch die Pharisäer hatten, dass man, indem man einen Katalog von Geboten und Verboten aufstellt und diese einhält, dass man so vor Gott angenehm werden könnte. Man kann das auch mit anderen Worten beschreiben, dass man fromm wird, dass man heilig wird, dass man in den Himmel kommt, dass man in die Gegenwart Gottes kommen darf. Denn eines haben die Pharisäer ganz klar verstanden, zwischen Gott und uns Menschen ist eine gewaltige Trennung. Ich kann nicht einfach in die Gegenwart Gottes kommen. Und deswegen haben sie einen Katalog von Geboten und Verboten aufgestellt, das sind die Gesetzeswerke, und sie haben gesagt, wenn ein Mensch das anhält, dann werden wir von Gott angenommen. Dann kommen wir in den Himmel. Und da sagt Paulus, stopp, 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 das ist eine schwere Irrlehre. Eine dramatische Irrlehre. Und der Gegensatz zu den Gesetzeswerken ist der Glaube, die Kunde, die Botschaft, die Verkündigung des Glaubens, das Evangelium der Gnade, dass Gott uns das Heil, die Auflösung der Trennung zwischen Gott und Mensch schenkt. Einfach so. Und zwar aus dem Grund, weil wir Menschen nicht in der Lage sind, so heilig werden zu können, dass wir in die Gegenwart Gottes je kommen können. So möglich. Deswegen schenkt Gott uns Gerechtigkeit. Und wir wissen, geschieht auf der Grundlage des Sühneopfers Jesu Christi, weil er unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat. Deswegen, wenn wir unser Vertrauen, und Glaube und Vertrauen ist das Gleiche, wenn wir unser Vertrauen auf dieses Opfer Jesus setzen, bekommen wir die Gerechtigkeit geschenkt. Und wenn ich jetzt wieder anfangen möchte, nachdem ich errettet worden bin, nachdem ich den Geist Gottes bekommen habe, wieder beginne, mit Gesetzeswerken mich vor Gott angenehm machen zu wollen, sagt Paulus, ja, ihr seid ja komplett daneben. Ihr habt es ja überhaupt nicht gecheckt, worum es eigentlich geht. Denn ihr habt den Geist Gottes bekommen. Und das bedeutet, dass Gott Wohnung in uns Menschen genommen hat. Der heilige Gott hat in uns Menschen, wenn wir glauben, Wohnung genommen. Das heißt, er hat uns gereinigt, sonst könnt ihr nicht bei uns wohnen. Das ist eine gewaltige Wahrheit, die Paulus hier sagt. Und durch den Heiligen Geist haben wir eine neue Qualität des Lebens bekommen. Wir sind eigentlich erst durch den Heiligen Geist lebendig geworden in den Augen Gottes. Wir sind wiedergeboren worden. Ein neues Leben, eine neue Qualität des Lebens, eine neue Kraft ist in unser Leben gekommen. Und darum sagt Paulus dann im nächsten Vers, seid ihr so unverständig, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden. Und das ist jetzt das wiederum, seht ihr wiederum diesen Gegensatz. Werksgerechtigkeit oder Gesetzeswerke und Glaube ist ein Gegensatz. Geist und Fleisch sind Gegensätze, wobei es sehr wichtig ist zu verstehen, dass Paulus mit dem Begriff Fleisch den unerlösten, sündigen, unreinen, schwachen und hinfälligen Menschen beschreibt, den Adam, und mit dem Geist den Menschen, der durch den Heiligen Geist errettet, erlöst und mit neuem Leben ausgestattet wurde. Das ist der Gegensatz, von dem Paulus spricht. Und wenn wir jetzt anschauen, diese Gegenüberstellung von negativ und positiv, dann sehen wir jetzt hier auf dieser einen Seite, was da alles steht. Da haben wir jetzt das Fleisch dazugekommen, dieser unerlöste, sündige, schwache, hinfällige Aspekt des Menschen und eben der Heilige Geist Gottes, der in unser Leben gekommen ist, der uns mit Leben ausgestattet hat. Und jetzt kommt der dritte Punkt, bevor ich das Ganze dann zusammenfasse und versuche, für uns als Gemeinde anzuwenden, das Ernten. Und Geschwister, jetzt kommt der nächste Hammer. Und das sind die Verse, die unmittelbar vor unserem Jahreslos stehen. Und da sagt Paulus, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und ich möchte an der Stelle sagen, dass ewiges Leben nicht nur bedeutet, dass wir in Ewigkeit leben werden, sondern es ist eine neue Qualität des Lebens, die beginnt, die jetzt beginnt. Und ewiges Leben ist das, was Gott sich eigentlich als Leben vorstellt. Aber er sagt, dieses Leben werden wir nur ernten, erleben, erhalten, wenn wir auf den Geist sehen. Das ist so ein komischer Begriff, oder? Man kann ja sagen, in den Geist sehen. Was er sagen möchte, ist, indem wir unsere Hoffnung auf den Geist Gottes setzen. Nicht auf meine Fähigkeiten, die ich in meinem Fleisch habe, meine Kraft, meine Weisheit, sondern 100% auf den Heiligen Geist. Auf das Leben, das Gott mir geschenkt hat. Den Geist. Und wenn ich darauf sehe, werde ich ewiges, wahres Leben ernten. Und dann sagt er, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute tun, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen, den Glaubens. Und jetzt sehen wir diese Gegensatzpaare einmal soweit vollendet sozusagen. Also ihr werdet noch weitere Gegensatzpaare finden. Zum Beispiel, und das ist mir ein großes Anliegen, das noch zu sagen, dass der Galaterbrief in diesem Kontext von den Werken des Fleisches und von der Frucht des Geistes spricht. Das gehe ich jetzt gar nicht ein, aber nur einfach, dass uns das bewusst ist. Paulus will, dass die Frucht des Geistes in unserem Leben sichtbar wird. Und es ist ein Unterschied, du hast die Werke des Fleisches, das ist das, was du mit deinen Händen tust, aus deiner Kraft. Und du hast die Frucht des Geistes, die herauswächst aus einer Frucht oder aus einem Rebstock zum Beispiel. Die wächst da heraus. Und in dem Sinn will Paulus das sagen. Mach dir Gedanken, auf was du setzt. Auf das Fleisch oder auf den Geist. Das ist ein ganz klares Muster. Wenn wir merken, dass wir als Gemeinde ermüden und ermatten, Diagnose ziemlich klar. Fleischlich. Du setzt auf dein Fleisch. Wenn Gemeinden sich zerfleischen, streiten, bis auf den Tod, völlig klare Diagnose. Fleischlich. Und darum sagt Paulus zu den Galatern, ich sage aber, wandelt im Geist, das ist jetzt das auf den Geist sehen, so, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Das ist eine Verheißung. Wandelt im Geist und ihr werdet die Frucht, die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Das ist das Gebot Gottes an uns. Geschwister, und ich muss fast schmunzeln, in der Vorbereitung habe ich fast schmunzeln müssen, weil wir diesen Begriff des geistlich zu leben oft belächeln. Ah, das ist ein super Frommer. Der will alles geistlich machen. Ich habe wirklich schmunzeln müssen. Ich dachte, ja, aber das sagt doch die Bibel. Die Bibel sagt ja, wir sollen geistlich leben. Natürlich müssen wir das mit Inhalt füllen, was es bedeutet, geistlich zu leben. Aber das ist ein Gebot Gottes. Und wenn wir nicht geistlich leben, Geschwister, dann endet das im Verderben. Im Sinne, dass wir keine Frucht bringen. Im Sinne, dass wir uns zerstreiten. Im Sinne, dass wir nicht weiterkommen. Und da möchte ich zum Schluss jetzt mal versuchen, das Ganze auf uns als Gemeinde anzuwenden. Und es ist jetzt wirklich sehr wichtig, dass wir sehen, es ist völlig egal, in welchem Bereich der Gemeinde ich diene. Ob ich hier stehe und predige. Ob ich hier singe und spiele. Ob ich im Verborgenen die Gemeinderäumlichkeiten putze. Ob ich den Männertreff vorbereite. Ob ich Dekoration mache. Ob ich in der Kommunikation arbeite. Und dafür schaue, dass das Ganze auch irgendwie ins Internet kommt, beziehungsweise dass man mich hört und ich meine Dinge da weiter drucken kann. Ob ich im Vorstand diene, ob ich im Get-Team diene, das ist völlig egal. Gott stellt jeden an seinen Platz. Und es gilt für uns alle. Wir haben die Wahl, fleischlich oder geistlich zu dienen. Und ich möchte jetzt ein paar Beispiele anführen, was das bedeuten kann. Fleischlich dienen bedeutet zum Beispiel, dass ich die Motivation meines Dienstes aus dem Lob und der Anerkennung der Gemeinde schöpfe. was weiß ich, Musikteam. Die Leute sagen, boah, super gespielt, das hat mich so animiert, inspiriert, ich bin so dankbar. Jetzt kommt einmal ein Sonntag und es sagt niemand zu dir, Tobias. Denkst du, boah, war es halt nicht gut, bin ich verunsichert. Und vielleicht sagt sogar jemand, du, da hat mir heute etwas nicht gepasst. Keine Anerkennung, kein Lob. Was ist dann? Höre ich dann auf zu dienen oder bin ich dann verschnupft? Wenn ich die Motivation für meinen Dienst aus dem Lob und der Anerkennung der Gemeinde schöpfen will, dann, Geschwister, werden wir scheitern. Das spielt es nämlich nicht. Und das Problem ist sogar, dass die Leute, die am meisten dienen, am meisten kritisiert werden. Weil wenn du nichts tust, kannst du nichts falsch machen. Wenn du aber etwas tust, kannst du sehr viel falsch machen. Und das weiß ich bestens. Heute schon 3 Dinge falsch gemacht, wurde ich darauf hingewiesen. Ja, das ist so. Wenn ich jetzt also meine Motivation daraus schöpfe, dann werde ich scheitern. Und zwar brutal. Wenn ich glaube, dass ich den Dienst in der Gemeinde, dass ich den nach meinen Vorstellungen füllen kann und so machen kann, wie ich es will und wie ich es mir vorstelle, man spricht in der Welt auch von Selbstverwirklichung, dann hast du ein Problem. Weil das wird nicht funktionieren. Sondern in der Gemeinde müssen wir miteinander dienen. Und da gibt es Situationen, da muss ich etwas tun als Pastor, was mir persönlich überhaupt nicht gefällt. Was ich persönlich anders tun würde. Und das betrifft, jetzt könnt ihr alle eure Bereiche durchgehen, es wird euch nicht anders gehen. Und wenn du die Motivation und den Grund für deinen Dienst aus der Selbstverwirklichung ziehst, dann wirst du scheitern. Es funktioniert nicht. Es ist fleischlich. Eine weitere fleischliche Möglichkeit des Dienstes wäre es, wenn ich meinen Dienst gleichsetze mit Gemeinde. Du denkst an Gemeinde und tack, denkst an deinen Dienst. Nehmen wir wieder das Beispiel, der Bea, du musst halt herhalten. Nehmen wir wieder das Beispiel vom Musikteam. Der Bea schaut, heute stehe ich nicht auf der Liste. Super, kann ich zu Hause bleiben. Das ist falsch. Damit wäre die Gemeinde identifiziert mit dem Dienst, den ich tue. Aber das ist falsch. Das ist ja nur ein Teil des Gemeindelebens, dass ich in der Gemeinde diene. Und eine andere typische Situation ist die, dass ich anfänglich, vielleicht jung zum Glauben gekommen oder aus irgendeinem anderen Grund in der Gemeinde gelandet bin, voller Feuer und Flamme bin. Man glaubt, man reißt die Welt nieder, man macht alles und boah, geht voran. Doch im Laufe der Zeit wird man ausgelaugt. Müde. Man hat nicht mehr die Kraft, weiter zu dienen. Geschwister, all das, was hier steht, habe ich bereits erlebt. Selber erlebt, in dieser Gemeinde erlebt, in anderen Gemeinden erlebt. Das ist nicht Theorie, das ist Praxis. Und ich kritisiere dann niemanden von uns. Muss sie jeder selber finden. Ich möchte nur sagen, das ist fleischlich. Und wenn ich bei mir merke, dass ich von dem abhängig bin, von Lob und Anerkennung durch die Gemeinde, dann muss ich Buße tun vor Gott. Jetzt geistlich, was bedeutet es, geistlich zu dienen? Das ist ganz klar, mein Dienst ist für Gott. Von ihm kommt das Lob. Über Anerkennung durch die Gemeinde freue ich mich. Ja, natürlich freue ich mich. Das ist nichts Ungeistliches, wenn jemand sagt, die Predigt heute hat mir geholfen. Da freue ich mich. Aber ich bin nicht davon abhängig. Und ich möchte vielleicht an der Stelle nur ganz kurz sagen, dass wir zum Beispiel im GAP-Team uns Gedanken machen über Lob und Anerkennung, weil das nämlich wichtig ist. Es ist wichtig. Aber wenn ich davon mich abhängig mache, dann ist es falsch. Und dieses Lob Gottes, dass ich diene, weil ich Gott diene, ist nichts Neutestamentliches. Obwohl Jesus es in der Bergpredigt aufgreift, dass er sagt, wenn ihr wollt, dass die Leute euch den Lohn geben, dann ist der Lohn davon weg. Bereits im Alten Testament lesen wir von den Priestern, die haben kein Erbe bekommen. Alle Stämme haben Land und Erbe bekommen, die Priester nicht. Wisst ihr, was dort steht? Ihr Erbe ist der Herr. Das ist ihr Lohn. Und im Neuen Testament sind wir alle Priester. Unser Lob kommt von Gott. Das Problem der Selbstverwirklichung ist ganz klar, nicht ich, sondern das Wohlergehen meiner Geschwister und der Gemeinde als Ganzes steht im Vordergrund. Das ist die Blickrichtung. Und auch der andere Punkt, was die Identifikation zwischen Gemeinde und Dienst anbelangt. Gemeinde ist für mich wie eine Familie, die für meine geistliche Entwicklung prägend ist. Ja, genauso wie ich mir nicht aussuchen konnte, meine vier Geschwister, die mich teilweise auf die irrsinnig genervt haben. Aber in dieser Familie wurde ich geprägt. Genauso hat Gott uns in die Gemeinde gestellt und die Gemeinde als Familie prägt mich in meinem geistlichen Leben und mein Dienst ist nur ein Aspekt. Und das Letzte, ich lasse mich immer wieder neu von Gott und seinem Geist beleben, damit ich nicht ermüde und ermatte. Und das funktioniert, das kann ich euch sagen, das funktioniert, weil Gott gnädig ist. Und weil er das Gebet, ein ehrliches Gebet, hört. Und darum sagt Paulus, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Wenn ihr durch den Geist lebt, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Ich komme zum Schluss. Wir haben einen schönen Jahresvers bekommen, der wirklich ziemlich an die Substanz geht. Und dieser Vers steht in dem Zusammenhang einer intensiven theologischen Diskussion. Daran sehen wir auch den Zusammenhang zwischen Theologie, Lehre und Leben. Also das hängt eng zusammen. Die Aufforderung Gottes an uns ist völlig klar. Es geht darum, dass wir einander Gutes tun und einander in Liebe dienen und darin ausharren. Und wichtig ist dabei, dass wir das große Bild sehen. Und es ist dieses Bild der Gemeinde. Die Bedeutung der Gemeinde für Jesus Christus, für Gott. Die Bedeutung der Gemeinde in dieser Welt. Und zuletzt, nur ein Leben im Heiligen Geist kann das möglich machen. Das geht nicht aus meiner Kraft heraus. Und dazu muss Gott uns Gnade schenken. Und Gott ist gnädig und barmherzig und gibt uns das, wenn wir es ernst meinen. Amen. Ich möchte noch mit einem Gebet schließen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns als Haupt der Gemeinde diesen Vers geschenkt hast. Eine Erinnerung, eine Ermahnung. Und ich bete darum, dass das lebendig wird. Herr, dass du uns Gnade schenkst, dass wir all das mit Inhalt für unser Leben füllen können. Dazu braucht es deine Weisheit, deinen Geist, der uns die Augen öffnet, dass wir die Dinge mit einem geistlichen Auge sehen. Das ist unser Gebet. Das ist mein Gebet. Ich bitte darum, dass du uns Gnade schenkst, jeden einzelnen von uns. Und ich danke dir auch, dass wir die Verheißung haben, dass du unser Gebet hörst. Amen.